Der Paulus erwähnt in unserem Text insgesamt 10 Personen. Ich habe mir kürzlich vorgenommen, Kolosser 3 bis 4 auswendig zu lernen. Und ich habe mich wacker durchgeschlagen bis zu Kapitel 4, Vers 6. Und dann habe ich mich über den nächsten Abschnitt erbarmt und mal geschaut, was kommt denn dort. Und so das innere Gefühl hatte, die 10 Personen, es ist wunderbar, dass sie drin vorkommen, aber die habe ich jetzt im Text selber überlassen, habe sie nicht in meinen Kopf versucht einzuprägen. Heute predige ich über den Text. Jeweils, wenn ich eine Predigt schreibe, schaue ich immer auch, was finde ich an Predigten, die andere Pfarrer über meinen Text geschrieben haben. Ich habe keine einzige gefunden, die über Kolosser 4, Vers 7 bis 18 schreibt. Und trotzdem versuche ich es. In keinem anderen Briefschluss erwähnt der Paulus so viele Personen wie im Kolosserbrief. Ähnlich viel noch im Römer, aber da das einzige Mal so ausführlich viel, dass er auf 10 Personen eingeht, die mit ihm auf Reisen sind, die mit ihm gelitten haben, die er freigesetzt hat, die er zurückgelassen hat, die er Abschied hat, müssen von ihnen nehmen. Aber auch Personen, die meisten davon, die jetzt bei ihm sind, in Rom, im Gefängnis, die mitgefangen sind, die ihm helfen, die ihm trösten. Und es verwundert, dass Paulus ein ganzes Papyrusblatt im Umfang verschwendet, für die 10 Personen zu nennen. Er hat keinen lehrhaften Teil, den er damit tut, sondern er nennt 10 Personen. Der Umfang von einem ganzen Papyrusblatt, wo man sonst als Kurzbrief verwendet hat, wo kostbar war, braucht er, um nur Namen aufzuzählen. Er erlaubt sich das und selber von sich gibt er eigentlich nichts preis. Er sagt, ich schicke euch einen, der wird über meine Situation berichten. Aber über das ist jetzt nicht das Thema, sondern ich möchte von einigen Personen reden. Und er sagt, das sind Mitarbeiter für das Reich Gottes. Darum rede ich über sie. Weil ich zu grossem Dank, persönlichem Dank und weil Gott zu grossem Dank diesen Personen gegenüber verpflichtet ist. Mitarbeiter für das Reich Gottes. Es sind verschiedene Punkte in diesem Text und es ist ein langer Text und ich nehme 3 Punkte raus. Mitarbeiter für das Reich Gottes, nämlich die grosse Ehre, was es bedeutet, Mitarbeiter zu sein für das Reich Gottes. Die grosse Ehre. Das zweite, der Charakter der Mitarbeit für das Reich Gottes. Und das dritte, die Lasten der Mitarbeit am Reich Gottes. Zum ersten, die riesige Ehre, die ein Christ, die ein gläubiger Mensch hat, wenn er Mitarbeiter und dass er Mitarbeiter am Reich Gottes ist. Der Paulus definiert im Vers 11, was es ist, unser Christenleben. Er sagt, unser Christenleben, du bist Mitarbeiter für das Reich Gottes. Wenn du Christ bist, wenn du dein Leben Gott gegeben hast, du bist Mitarbeiter für das Reich Gottes. Jedes Händeschütteln, jedes freundliche Wort, alles, was du tust in dieser Welt, gilt nicht allein für das da und jetzt, sondern hat einen grösseren, einen weiteren Blick. Es gibt so eine schöne Formulierung, die heisst, lass uns tun, was Ewigkeitswert hat. Was nicht allein in dieser Zeit und Welt versandet. Wo nicht aufhört, wenn der Tag zu Ende geht. Etwas, wo in der Ewigkeit Bedeutung hat. Jedes von unserem Tun in dieser Kirche, jedes Dessert, das wir bereiten, jede Teamsitzung, jedes Einschlafen von einem Zeltpflock, jeder Blumenstrauß, den wir herrichten, alles, was wir tun, ist im Blick auf das Reich Gottes da. Wir sind Mitarbeiter für etwas Größeres. Was wir tun als Christen, das tun wir für Gott. Und um exakt zu sein, was der Paulus sagt, nein, wir tun es eigentlich nicht für Gott, wir tun es für sein Reich. Wir sind Mitarbeiter für das Reich Gottes. Und darum ist die Frage, was ist denn das Reich Gottes? Um was in der Welt rettet Paulus? Ich möchte nicht alle Facetten ausleuchten, was das Reich Gottes betrifft. Aber ich möchte auf den Kern gehen, wo der Paulus davor redet. Ich möchte erklären, was das Reich Gottes ist. Und ich bin mir über alle Systeme und Vorstellungen, wie es mit der Endzeit, was Christen glauben, was noch wird kommen in Zukunft, bin ich mir bewusst. Und ich blende ein paar Sachen aus, um einfach nur den Kern zu betonen, um den geht. Also wenn ich jetzt von ein paar Sachen nicht rede, nicht deshalb, weil ich sie nicht kenne oder weil ich sie ganz negiere, sondern deshalb, weil ich nur den Punkt herausgreifen, um den es Paulus geht. In der Mehrheit der Stellen, wenn der Paulus über das Reich Gottes redet, in der Mehrheit der Stellen hat er immer etwas Zukünftiges im Blick. Er redet nicht von der jetzigen Zeit, dass das Reich Gottes schon da ist. In der Mehrheit der Stellen, von allen Stellen in Paulus, geht es um etwas anderes, etwas Zukünftiges. Er nimmt hier nämlich die Vorstellungen der Juden auf, wo im Christentum weiter besteht. Nämlich das, es kommt der Moment, irgendwann in der Geschichte, da wird Gott kommen und er wird ein ewiges Reich aufrichten. Da wird Gott kommen und alles Böse vernichten und er wird der Welt Frieden und Gerechtigkeit bringen. Er wird alles Böse richten, was passiert. Alles das, was wir auch tun, was nicht in Ordnung ist, wird er anschauen. Und er wird die Welt erneuern, wird sie verwandeln und er wird seine Herrschaft aufrichten. In der Kirche ist es über die Jahre zu einem Mix von Vorstellungen gekommen, wie das genau aussieht mit dem Reich Gottes, wenn denn das wird passieren. Und es sind einige Verwirrungen auch geschehen dadurch, wenn man davon geredet hat, wie das wird sein, wenn denn Gott kommt. Und etwas, was sich unser Verständnis wie infiltriert hat, ist Folgendes. Dass wir oft davon reden, wenn ich Christ bin, wenn ich mein Leben Jesus gegeben habe, wenn ich für Gott lebe, dann kommt der Moment, dass ich irgendwann in den Himmel komme. Dass ich gerettet werde. Der Gedanke dahinter, der vermittelt wird, ist der, wir warten eigentlich auf den Moment, wo Gott kommt, wo Jesus Christus wiederkommt, uns rettet von dieser Welt, uns wegreißt von dieser Welt und endlich vorbringt an einen besseren Ort. Der biblische Gedanke ist genau umgekehrt. Nämlich nicht, dass Jesus einmal wird kommen und uns wird wegnehmen von dieser Erde, sondern umgekehrt, dass er kommt. Und dass sein Reich auf die Erde wird kommen. Dass eines Mal Gott selber die Erde wird verwandeln und neu machen. Es wird einen neuen Himmel geben und eine neue Erde. Aber so, dass diese Erde hier nicht einfach einem Schicksal und einem Ende überlassen wird, sondern er wird sie zu dem führen, worum er sie geschaffen hat. Wir haben gesungen, Gott ist der Schöpfer von dieser Welt. Er hat das Projekt Welt nicht aufgegeben, sondern hat im Sinn die Welt einmal zu erneuern, zu vollenden und zu verherrlichen. Das ist der Punkt, von dem die Bibel spricht, wenn es ums Reich Gottes geht. Einmal wird Jesus Christus wiederkommen. Alle Menschen werden ihn sehen. So heißt es in Matthäus 25. Alle werden sehen, wenn Gott kommt. Jeder Mensch wird es sehen, ob Nacht oder Tag ist, ob wir jetzt eine Decke haben, wir werden es mitbekommen. Und dann wird Jesus Christus kommen und er wird sein ewiger Reich, er wird einen neuen Himmel, eine neue Erde schaffen. Und dazu wird er alle richten. Die Gläubigen wird er richten und die Ungläubigen. Die Gläubigen wird er für gerecht befinden und wird sie sein Reich nennen. Die Ungläubigen, die wird er für ungerecht befinden und wird sie strafen. Und dann wird es den Moment geben, wo ich mich darauf sehne. Den Moment, was heisst, es wird keine Tränen, keinen Schmerz mehr geben. Wo ich nicht mehr leiden werde meinem Auge, dass ich alles doppelt sehe, dass jetzt doppelt so viele Leute vor mir hocken, weil mein Hirn es nicht schafft, die zwei Bilder durch meinen Augenumfeld ineinander zu bringen. Ich werde nicht mehr leiden. Es wird der Moment sein, wo die Erde von der Schöpfung verherrlicht wird und vollständig gemacht wird. Es wird sich dann zeigen, was Gegenstand hat. Und ich möchte das einfach kurz veranschaulichen. Wir Menschen, eigentlich müsste ich es horizontal zeichnen, aber ich mache es jetzt vertikal. Damit zeigt es etwas, auf was es zugeht, nämlich auf etwas Höheres, auf etwas Besseres. Wir Menschen, wir leben unser Leben auf dieser Erde und es kommt der Moment. Es kommt der Moment, wo wir werden müssen Abschied nehmen. Wo wir werden sterben, mit grosser Sicherheit. Es sei denn, Jesus Christus kommt vorher wieder und Gott kommt. Es wird ein Moment sein, wo wir werden sterben. Und es ist richtig, in dem Augenblick, wo wir tot sind, da sind wir bei Gott. Da sind wir bei Jesus Christus. Das Alte Testament und das Neue Testament reden von diesem Zwischenzustand. Sie reden davon, dass im Augenblick, wo wir sterben, wir bei Gott werden sein. Wir werden Jesus Christus sehen. Wir werden ihn sehen. Aber über diesen Zwischenzustand sagt die Bibel herzlich wenig. Sowohl im Neuen Testament, der Paulus verliert gerade mal 3 Stellen explizit das Wort darüber. dass wir werden bei Jesus sein und dass er sich danach sehnt, dürfen zu sterben und dann Jesus endlich dürfen zu sehen. Aber das ist nicht das Ende. Unsere Hoffnung ist nicht, dass wir dann einfach im Himmel oder irgendwo bei Gott sind. Das ist eine verkürzte Hoffnung. Das Ziel ist, dass der Moment in der Weltgeschichte kommt. Auf den warten wir jetzt, auf den warten alle die, die gestorben sind im Glauben an Jesus Christus. Dass Jesus wird wiederkommen und sein ewiges Reich wird aufrichten. Und das ist das Reich Gottes, von dem der Paulus hier redet. Der Moment, wo es einen neuen Himmel und eine neue Erde gibt. Das ist das, was der Paulus redet. Und jetzt sagt er etwas Fantastisches dazu. Er sagt, wenn wir auf das große Ziel der Weltgeschichte blicken, dass Gott eines wird die Welt verherrlichen, alles Böse vernichten, alles Leid am Ende ein Ende setzen. Wenn das wird sein, sagt er, dann ist es jetzt so, dass ihr Mitarbeiter für das Reich schon sind. Ihr seid jetzt schon in der Gegenwart, im Jahr 2014, mit jedem Händeschütteln, mit allem, was ihr macht, auch mit dem, der nicht Bestand hat auf das, sind ihr Mitarbeiter für das Reich Gottes. Und es wird sich mal zeigen, was Bestand hat in diesem neuen Reich. Es wird sich zeigen, denn der Paulus sagt, wir machen viel mit unserem Leben, wir machen gute Sachen. Die nennt er im 1. Korinther 3, Vers 14, Gold, Silber, das, was etwas Wert hat im Blick auf das Reich Gottes. Aber wir machen manchmal auch Sachen, die sind nur Holz, Stroh und Heu. Und er sagt, nur das wird ins Reich Gottes kommen, wo für gut befunden wird. Das, wo die Qualität vom Reich Gottes jetzt schon hat. Das heisst, unser Leben hier hat einen Blick auf eine grosse Größe, auf eine Weite. Wir sind Mitarbeiter für das Reich Gottes. Es ist nicht einfach geistliche Tümpelei, die wir jetzt noch hier auf dieser Erde machen und hoffen, endlich dann mal in den Himmel zu entfleuchen. Sondern wir hoffen darauf, dass Jesus wiederkommt und dass unser Werk Bestand wird haben. Die Kontinuität ist nicht einfach, dass wir gerettet sind und dann mal dort im Reich Gottes sind, sondern es geht um eine Kontinuität, dass alles, was wir tun, dort daraufhin soll gebaut werden. Sie hat mit dem zu tun, wenn wir in der Gemeinde mithelfen, wenn wir begrüßen, wenn wir uns einsetzen in einem Bereich, wenn wir uns unterordnen einer Leitung, wenn wir nachgiebig sind und neu mit etwas tun, auch wenn es nicht gerade die grosse Freude in uns ausweckt. Aber wir wissen, es ist jetzt das, was ich für das Reich Gottes soll tun. Es ist das, was wir tun, auch in unserem Alltag. Das, was wir tun, wenn wir in der Wissenschaft aktiv sind, wenn wir im Job arbeiten, dann, wenn wir unserem Chef begegnen, der vielleicht Jesus Christus nicht kennt, dann, wenn wir in der Schule lernen, all das tun wir als Mitarbeiter für das Reich Gottes. Wir sollen darum in der Gegenwart, in der Gemeinde, in der Familie, in der Ehe und im Alltag, im Job, im Beruf und in der Schule, alles in der Gegenwart, da sollen wir bereits als Mitglieder tun für die Welt, die erst noch kommt. Alles sollen wir auf das hin tun. Wir haben gesungen, dass deine Liebe hier mein Handeln prägt. Es ist genau der Gedanke, dass die grosse Sicht von Gott für die Welt jetzt mein Handeln prägt. Darum ist es so wichtig, wie ein Christ sich verhält. Er kann nicht gleichgültig in dieser Welt sein und denken, okay, es ist dann bald vorbei und dann ist alles vergessen. Wir sind Mitarbeiter für das Reich Gottes. Darum, wir leben jetzt und sollen in der Gegenwart schon als Mitglieder vom Reich Gottes leben, wo eines wird kommen. Und es ist ganz einfach. Da werden wir fragen, wie wird man im Reich Gottes eine Beziehung führen? Genauso für deine Beziehung jetzt. Wie wird man im Reich Gottes mit Sucht umgehen, mit dem eigenen Körper? Genau das lebe jetzt aus. Wie wirst du über die Nächsten denken im Reich Gottes? Genauso denke ich jetzt darüber. Wie tust du deine Beziehungen gestalten, dein Leben, deine Prioritäten? So, wie das Reich Gottes einmal wird sein. Ich möchte es veranschaulichen. Es gibt ein schönes Bild, das immer wieder gebraucht wird im Zusammenhang mit der Arbeit, die man für Gott tut. Und zwar so, dass man sagt, jeder baut am Teil von einer grossen Kathedrale. Und zusammen ist das grosse Projekt, dass die Kathedrale mal steht. Ich möchte das Bild leicht verändern. Und zwar geht es so, jeder von uns, der Jesus Christus sein Leben gegeben hat, der baut an einem kleinen Stein für eine Kathedrale. Und er schafft für das Reich Gottes. Er ist Mitarbeiter für das Reich Gottes. Er baut den Stein und man merkt schon von der Farbe, der Stein gehört eigentlich nicht an den Ort, sondern gehört schon da oben. Aber wir müssen uns begnügen mit dem Stein. Er hat schon seine Schönheit. Wir haben vielleicht ein besonderes Material gewählt, er glänzt vielleicht schon und unsere handwerkliche Fähigkeit ist so toll, dass alle Menschen darüber staunen. Aber es ist nicht das, es ist nicht das Einzige. Wir machen den Stein für das Reich Gottes. Und er wird Bestand haben, wenn er für das Reich Gottes gebaut ist worden. Und dann wird Gott einst kommen und wird aus allen Steinen, die geschaffen sind worden, eine phänomenale Kathedrale machen. Und ich zeichne sie darum so schlecht, dass man nicht meint, dass das die sie wird phänomenal sein. Und dann wird Gott Folgendes machen. Er wird alle Steine und sie an den Ort setzen, in der Kathedrale, wo hier gehört. Und dann wird man plötzlich sehen, was der Stein war. Nämlich wird man plötzlich erkennen, oh, der Stein ist mitten in einer wesentlichen, tragenden Säule. Er ist genau dort platziert. Und er bekommt eine ganz neue Bedeutung. Und man sieht plötzlich, und an diesem Stein habe ich dafür bauen. Obwohl man ihn hier nur so als spärlichen einzelnen Stein gesehen hat. Um das geht es, wenn der Paulus sagt, wir sind Mitarbeiter für das Reich Gottes. Denk immer gross von dem, was du tust. Denk immer gross. Gott wird es brauchen, um uns dann plötzlich mal zu zeigen, wie wichtig der Stein war. Und dass er mehr bedeutet, als dass wir ihm jetzt zuschreiben. Die grosse Ehre, Mitarbeiter für das Reich Gottes zu sein, das ist die grosse Ehre. Wir dürfen jetzt schon tun, was Ewigkeitswert hat. Was ist denn der Charakter der Mitarbeit? Der zweite Punkt. Ich bin versucht zu sagen, und ich sage es, an diesem Punkt, der Charakter der Mitarbeit, hängt die ganze Theologie, hängt unser ganzer Glaube. Ja, ich bin in diesem Aspekt überzeugt, wenn wir ihn verstehen, dann wird unser grosses Aha aufgehen über das, wie Gott mit dieser Welt schafft, wie Gott sein Reich baut und wie Gott mit uns vorwärts geht. Wenn wir diesen Punkt begreifen, dann wird uns ein Aha aufgehen, dann werden wir den Glauben verstehen. Der Paulus redet von drei jüdischen Personen, die er besonders raushebt, ab Vers 10. Und von ihnen sagt er im Vers 11, sie sind Mitarbeiter für das Reich Gottes. Und er sagt da, sie sind Mitarbeiter. Und um diesen Punkt geht es. Wie versteht der Paulus Mitarbeit? Das eine ist natürlich, dass er sagt, die haben mit mir zusammen geschafft. Das ist eine persönliche Aussage von Paulus. Die haben mir geholfen, die sind mir beigestanden, die haben mich begleitet, die haben mir Kraft und Trost gegeben, wenn er sie in unserem Text sagt. Sie sind Mitarbeiter für mich gewesen, aber es geht ihm noch um den zweiten Punkt. Das ist nur der eine. Der zweite Punkt, das ist der viel zentralere. Nämlich, dass er sagt, sie sind Mitarbeiter Gottes. Sie sind Mitarbeiter Gottes. Das heisst, Gott hat diese Personen in die Mitarbeit für sich genommen. Gott hat eine Aufgabe gehabt. Und die hat er nicht selber erledigen, sondern hat die Aufgabe diesen Personen delegiert, dass sie mit Gott arbeiten dürfen, dass sie für Gott arbeiten dürfen. Gott war so gross, gewesen, dass er gewisse Aufgaben uns Menschen abdelegiert und sagt, das ist der Stein, ich möchte, dass du ihn behaust. Obwohl Gott es sich viel einfacher könnte machen. Er könnte nämlich vor einem Steinbruch stehen und so machen und dann hat er die ganze Kathedrale. Gott schenkt die grosse Würde, dass wir Mitarbeiter sein für das Reich Gottes. Das heisst, wir dürfen Aufgaben tun, wo Gott möchte, dass wir sie tun an seiner Stelle. Er hat uns das Recht gegeben. Der Punkt ist der Charakter der Mitarbeit für das Reich Gottes. Gott sucht immer einen menschlichen Weg. Gott sucht in der Regel, in den meisten Fällen, wenn es um irgendetwas geht im Reich Gottes, sucht er einen menschlichen Weg. Und ich möchte dir das erklären. Konkret bedeutet das, dass in der Regel Gott irgendetwas möchte angehen. An meinem Leben, am Leben von einem Menschen, sonst. Wenn Gott sein Reich möchte schon vorbereiten auf dieser Erde, dann sucht er sich meistens und in der Regel Menschen aus, weil er das so will. Es ist ja so, dass wenn wir gläubig sind, dass wir das nicht in einer Glocke von einer persönlichen Spiritualität sind. Und einfach ich und mein Jesus und mein Gott haben miteinander zu tun. Sondern er setzt uns immer Menschen vor die Füße, wo Gott möchte brauchen. Er hat es phänomenal eingerichtet, dass viele seelsorgerliche Probleme nicht einfach so zwischen mir und Gott geregelt werden können. Weil seelsorgerliche Probleme sind meistens zwischenmenschliche Probleme. Sondern will, dass man Hilfe erfahren darf durch einen Seelsorger, durch eine Seelsorgerin, wo mir in diesem Punkt hilft. Wo mir hilft, dass ich das mal aussprechen kann. Und nicht nur, dass es einfach Gott gehört, wo richtig ist, aber Gott will, dass ein Mittler dazwischen gestellt wird. Gott sucht immer einen menschlichen Weg. In der Regel der Fall können wir ein Problem, das wir haben in unserem Leben, nicht einfach so für uns klären. Sondern es ist richtig und wichtig, dass Gott einen Mensch uns möchte zustellen, der uns darin hilft. Wenn Gott dich in eine wichtige Aufgabe oder zu einem wichtigen Dienst will berufen, dann wird er das in der Regel nicht so machen, dass du einfach den Eindruck wirst für dich haben und das Gefühl hast, das werde ich tun. Sondern er wird Personen haben, die dich fragen können, wäre das vielleicht nicht eine Aufgabe für dich? Und du wirst denken, wow. Ich habe mich lange besinnt, ob ich Theologie studieren soll. Ich habe mich nach etwas ganz anderem ausgerichtet. Ich wollte Naturwissenschaften studieren. Ich bin auf diesem Weg. Ich habe das Gymnasium schon so eingerichtet, dass ich Schwerpunkt Mathematik hatte. Und auf das Mal kommt die Frage, Mathis, möchtest du nicht Theologie studieren? Also ich habe dich nicht physisch gehört oder verbal gehört, aber ich habe wieder den Eindruck gehabt, wäre das eigentlich etwas? Ich habe bis dann nur Jungschi gemacht und Jungschi Andachten. Und ich habe mich gefragt, ist das mein Weg? Und ich habe das für mich bewegt. Einfach für mich. Ich habe für das gebetet. Und ich habe gewusst, wenn ich möchte studieren, dann würde ich glaube gerne an die STH gehen, an die Staatsunabhängige Theologische Hochschule in Basel. Ich habe das niemandem erzählt. Wir waren in der Gebetsstunde, gewesen, im Gemeindegebet. Da kommt noch ein Gemeindegebet, ein alter Mann auf mich zu. Kommt direkt so gerade auf mich zu. Haut mich an und sagt, Mathis, hast du nicht das Gefühl, dass du möchtest an die STH Theologie studieren gehen? Ich habe dann nicht gesagt, oh, Rudi, jetzt hast du mir die Antwort gegeben. Aber es hat mich tief getroffen. Gott wird immer auch Menschen in unser Umfeld stellen, die das bestätigen, weil er das so will. Weil er das so will. Und es ist gut, dass wir nie einen Entscheid allein tun. Das heisst, der Spruch, wo guter Rat ist, da ist ein guter Entschluss. Dort, wo man sich gut beraten lässt, wo man Menschen mitreden lässt, die auch den Geist Gottes haben. Das ist der Weg, wie wir uns entscheiden sollen. Und es gilt Folgendes. Es gilt auch das, überall, wo wir etwas für Gott tun, dort tun wir es gleichzeitig für Menschen. Überall, wo wir etwas für Gott tun, dort tun wir es gleichzeitig auch für Menschen. Nehmen wir an, wir machen Musik, Lobpreis. Jetzt eine grosse Verausschaulichung. Aber nehmen wir an, wir wären Musiker in der Gemeinde, in der Kirche und machen Lobpreis. Wir tun das nie nur für Gott. Das ist falsch. Wir tun es auch für die Menschen, die da sind. Nicht für uns, aber auch für die Menschen. Wir sind Mitarbeiter für Gott. Es ist klar, dass wenn wir unseren Dienst tun, dann tun wir für Gott. Aber Gott will immer, dass ein Mensch davon Anteil bekommt. Das ist die Regel, die Gott verwendet. Und Jesus hat es einmal so gesagt, was immer ihr da habt, einem von meinen geringsten Geschwistern, das habt ihr mir da. Was ihr irgendjemandem da habt, von einem Geschwister, das habt ihr mir da. Das heisst, wenn wir etwas für Gott tun wollen, dann müssen wir es für die Menschen tun. Wenn wir etwas für Gott tun, dann müssen wir es für die Menschen tun. Wenn wir Gott lieben wollen, dann müssen wir unsere Mitmenschen lieben. Wenn wir Gott Danke sagen wollen, dann müssen wir unseren Mitmenschen Danke sagen. Wenn wir treu sein Gott gegenüber, dann müssen wir unserem Ehepartner gegenüber treu sein. Wenn wir Gott dienen, dann sollen wir den Menschen dienen. Nicht uns selber, das ist der Punkt, aber wir sollen den Menschen dienen. Gott sucht immer den menschlichen Weg. Er will das so. Das schönste, meines Erachtens, Beispiel, dass es so ist, dass Gott immer den menschlichen Weg sucht, ist Folgendes. Eines Tages hat Gott sich gesagt, ich will das Wesentlichste und das Beste tun für mein Reich überhaupt. Irgendwann hat Gott sich entschieden, jetzt ist der Augenblick, wo ich das Größte will tun für das Reich Gottes überhaupt. Nämlich, dass er möchte das Reich Gottes füllen mit Menschen. Und was hat er sich gesagt? Er hat nicht innegehalten, mit dem Finger geschnippt und den Himmel aufgemacht, dass alle Menschen ihn sehen, und dann am Himmel erschienen und den Menschen Predigt gehalten und gesagt: Hört Menschen, ich möchte jetzt mal etwas machen für das Reich Gottes. Ich möchte, dass ihr dort hinkommt, Menschen. Hört jetzt genau zu, das müsst ihr machen, oder das ist geschehen, euch ist vergeben, kommt, nehmt es an. Nein, was hat Gott gemacht? Er hat einen menschlichen Weg gesucht. Er ist selber Mensch geworden. Jesus Christus hat die absolute Gestalt von einem Menschen angenommen. Die absolute Gestalt von einem Menschen angenommen. Er ist Mensch geworden. Wir konnten ihn anlängen. Wir konnten ihn berühren. Gott hat einen menschlichen Weg gesucht. Er hätte es auch anders können lösen. Gott ist alles möglich. Aber er wollte, dass sein eigener Sohn Jesus Christus auf die Welt kommt. Er hat einen menschlichen Weg gesucht. Und der Jesus Christus ist zerbrochen an seiner Arbeit für das Reich Gottes. Jesus ist zerbrochen an der Arbeit für das Reich Gottes. Und das für dich. Jesus hat am Schluss das Kreuz nur ein Stück weit allein getragen. Dann ist ein Mann, der hat Simon geheißen. Und hat Jesus das Kreuz abnehmen und zur Hinrichtungsstätte führen, weil Jesus nicht mehr hat mögen, weil er schon auf dem Weg zur Kreuzigungsstätte zerbrochen ist, wo er den Sieg errungen hat, dass jeder Mensch, der das annimmt, kann ins Reich Gottes kommen. Jesus war Mensch gewesen, und weil er Gott geblieben ist, weil er Gott auf die Erde ist gekommen, hat er uns erlöst. Er war das Beispiel der besten Mitarbeit überhaupt gewesen. Und das führt uns zum Letzten, die Last der Mitarbeit. Von dort her ist schon klar, Mitarbeit im Reich Gottes wird nie so sein, dass wir mit wonnigem Gefühl werden an unsere Arbeit denken und sagen: Yes, super, dass ich heute wieder etwas für das Reich Gottes tue, ist doch ein Zuckerschleck. Vielmehr wird es manchmal so sein, dass wir denken: Ach, Gott könnte es uns doch einfacher machen. Es könnte doch, er könnte ja. Er könnte es uns auch einfacher machen. Warum macht er es mir so mühsam, wenn ich für ihn etwas will tun? Und der Gedanke, das Gefühl wird uns manchmal beschwingen, wenn wir im Reich Gottes, für das Reich Gottes etwas tun, wenn wir eine Mitarbeit haben in der Kirche oder wenn wir bewusst als Christen in der Welt leben und für Gottes Reich leben wollen. Es ist eine schwere Arbeit manchmal. Und Paulus zählt da alles Personen auf, an denen wir darstellen können, dass es eine schwere Arbeit ist. Er nennt sich selber. Und nur ein Punkt redet er von sich selber und sagt: Gedenket meine Fesseln. Denket daran, dass ich gefangen bin. Jeder, der das gelesen hat oder gehört hat, der hat gewusst, dass im Moment, wo der Paulus das schreibt, gedenkt meiner Fesseln, dass die Kette von seiner Fessel über den Brief sich bewegt und klappert. Jeder hat das gewusst, wenn man es gelesen hat. Seine Hand ist durch eine Kette an einem Soldaten angemacht. Er hatte eine gewisse Freiheit gehabt, aber er hat immer eine Kette an der Hand gehabt. Mit dieser Hand hat er geschrieben und gesagt: Gedenk meiner Fesseln. Das ist das Einzige gewesen. Es war nicht ein sonniger Zustand gewesen, obwohl er in Rom gehockt ist, der liebe Paulus. Weiter redet er vom Aristarch. Es sind alles so Namen, die eben schwierig sind, auch zum Aussprechen. Von dem Aristarch sagt er, er ist sogar mein Mitgefangener. Der Aristarch, wenn man die Person, kommt ein paar Stellen im Neuen Testament vor, möchte beschreiben, dann ist es eine Person gewesen, wo man kann sagen, die ist durch dick und dünn gegangen. Die war immer zur Stelle gewesen, wenn es schwierig geworden ist. In Ephesus, wo sich die ganze Stadt gegen Christen aufgehoben hat und einen Aufstand hat gegeben, da war der Aristarch an der vordersten Front gewesen. Und die Meute hat ihn gefasst und gefangen genommen, weil er für Jesus Christus gestanden ist und gesagt: Ich will für Gott leben. Er ist gefangen genommen worden, schon in Ephesus, und jetzt hockt er wieder mit Paulus im Gefängnis. Schlussendlich nennt der Paulus den Epaphras und sagt: Und der Epaphras, der betet für euch, wie wenn er einen Wettkampf vollziehen würde. Er sagt nämlich: Der Epaphras, der betet für euch, indem er ringt. Das Wort, das der Paulus da braucht, ist eigentlich das, was einen Wettkämpfer auszeichnet, wenn er im Wettkampf steht und kämpft. Und er sagt, er hat grosse Mühe für euch verwendet. Er hat sich eingesetzt, er hat Schweiß sich kosten lassen. Arbeit im Reich Gottes ist manchmal sehr heiß und macht eine Last. Aber es lohnt sich, wenn es um ein grosses Ziel geht. Aber es ist auch eine Arbeit, wo man mit Situationen umgehen muss, wo man nichts machen kann. Situationen, die man nicht verändern kann. Der Paulus erwähnt auch den Demas. über den sagt er nichts, außer dass er einen Gruß ausrichtet. Er sagt einfach, es grüßt euch auch der Demas. Sonst sagt er gar nichts. Weil, abgesehen von einem noch, sagt er sonst immer etwas, was die Person gemacht hat. Nur beim Demas sagt er, er lässt euch einfach grüßen. Und genau das spricht Band, dass der Paulus von dem Demas eigentlich nichts erzählt. Genau das spricht Band. Weil kurz später, im 2. Timotheusbrief, redet Paulus wieder über den Demas. Und dort sagt er, unter Trauer, der Demas, der hat Kompromiss gemacht mit seinem Glauben und hat mich verloren. Der Demas ist weggekehrt. Er hat Kompromiss gemacht mit seinem Glauben, mit Gott und ist weggegangen. Wir sehen hier das Bild von einem Mann, der die Begeisterung für Gott verloren hat. Der seine Ideal verloren hat, der mit seinem Glauben Schiffbruch erlitten hat. Wir sehen hier schattenhaft einen Mann, der vom Glauben weggeht. Und der Paulus spürt das hier. Und kurz darauf aber schreibt er, der Demas hat mich verloren und hat Kompromiss mit der Welt gemacht. Und es tut ihm weh. Und dennoch verliert er kein Wort darüber, sagt einfach, der Demas ist noch bei mir und er grüßt euch. Manchmal geht es auch mir so. Ich bin Mitarbeiter für das Reich Gottes. Ich bin das vollamtlich. Ich werde dafür bezahlt, dass ich Pfarrer bin. Manchmal geht es mir das so, dass ich das Amt, das Gott mir anvertraut hat als Pfarrer, wo der Paulus in 1. Korinther 9 eine Personalaufsicht nennt, wo es mit Menschen zu tun hat, die im Glauben stehen oder sollen zum Glauben kommen. Dass es mir so geht, dass ich Menschen sehe, die distanzieren sich von Gott. Die tun im Leben Sachen, wo sie Gott ganz konkret auf Distanz bringen, wo sie sich von Gott abwenden. Ich habe viele Teenager begleitet, wo irgendwo mal feurig mit Gott unterwegs waren und weggegangen sind von Gott. Und ich habe erwachsene Personen erlebt, die sind mal feurig mit Gott unterwegs. Sie sind sogar in eine Bibelschule gegangen. Und erst mit 50 haben sie sich von Gott plötzlich abgewendet. Sie haben gesagt, sie wollen nichts mehr mit Gott zu tun haben. Und ich leide daran. Und das tut mir weh. Und zum Teil gibt mir das schlaflose Nacht. Und ich sehe Menschen, die gehen mit Jesus Christus. Sie geben ihr Leben Jesus Christus. Sie sind feurig unterwegs. Und ich sehe Menschen, die sind zwar mit Jesus unterwegs, aber nicht kompromisslos. Sie gehen zwar mit Jesus, aber das große Ziel, Mitarbeiter für sein Reich zu sein, das wollen sie nicht sein. Sie wollen jetzt auf dieser Welt alles suchen und sich gemütlich machen und nicht das große Ziel verfolgen. Und der Paulus hat so eine Person gehabt, den Demas. Aber er ist ganz höflich und trägt das still für sich und sagt einfach, es grüßt euch den Demas. Und an diesem Punkt denke ich manchmal, wie muss es Gott gehen, wenn er an mich denkt. Wie muss es Gott gehen? Und ich denke, manchmal trägt Gott mich auch ganz still auf seinem Herz. Und trägt mich einfach, weil er mich sieht. Sieht, welche Wege dass ich gehe. Und trägt und wartet und hofft. Und dann fühle ich mich sicher, es ist die richtige Arbeit, dass ich sie jetzt tue. Wenn der Paulus, wenn es ihm so ergangen ist, wenn es Jesus Christus selber so ergangen ist, dann will ich mich auch nicht rühmen, dass es bei mir anders sein muss. Weil ich ein grosses Ziel habe. Alles, was ich tue, das ist nicht allein das, was ich hier sehe, sondern es geht für das Reich Gottes. Es ist für ein grösseres Ziel. Ich möchte beten. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du uns den Himmel, eben das Reich Gottes, hast aufgetan. In Jesus Christus. Dass das mein Ziel ist. Ich will einmal an dem Ort sein, wo du die Welt wirst neu schaffen, wo du sie wirst verherrlichen. Wo ich dich wirst von Angesicht zu Angesicht sehen. Lass mich alles in dieser Welt und alles, was ich tue, auf diesen Blick hin tue. Vergib du, wo wir Sachen tun, die nicht werden Bestand haben dort. Und behüte uns da davor. Ich danke dir, Jesus Christus, dass wir an dir das grösste Beispiel haben für eine Person, für einen Mensch, der sich investiert hat, der Lasten getragen hat, für das Reich Gottes. Ich danke dir, Jesus Christus. Und ich bitte dich, dass du mein Herz mit diesem Anliegen erfüllst, dass der Heilige Geist das in mich hier prägt. Ich will dir, Jesus, ähnlicher werden. Ich will genau das tun, was du da hast. Ich will Mitarbeiter sein für das Reich Gottes. Und bitte, bewege uns in alle Herzen, dass wir neu erweckt werden zum Dienst für dein Reich, für das Reich Gottes. Amen.